Zweitprojekt, Ausgabe Nummer, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben, aber es müsste die Nummer 13 sein. Stefan ist hier und mit dabei ist die Jasmina. Hallo Jasmina.
Hallo.
Ja, die Fans und Stammhörer werden den Namen und die Stimme vielleicht an dem kurzen Hallo bereits ja, erkannt haben. Du warst bereits in Ausgabe Nummer 9 dabei, wo wir kein so richtig festes Thema hatten. Heute haben wir ein festes Thema und ich bitte dich mal, für alle die dich heute zum ersten Mal hören, dich vorzustellen und vielleicht schon mal mit 1, 2, 3 Wörtern zu sagen, was denn unser Thema heute ist.
Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin die Jasmina. Auf Twitter kann man mich unter den Namen @FrauMima ja finden. Und ich bin vom Beruf her Altenpflegerin. Ich habe 15 Jahre Berufserfahrung, bin jetzt in einem ganz anderen Bereich, aber das Hauptthema ist Pflege. Und ich glaube, ich kann ein bisschen was dazu erzählen.
Ganz genau. Pflege ist nämlich ein Thema, was irgendwie gefühlt immer wieder in den Medien hochkommt, was immer irgendwie wieder besprochen wird. Und so ein Thema, wo ich glaube, wenn jeder so sich zu sich selbst ehrlich ist, man sich erstmal ungern damit auseinandersetzt und vielleicht ganz viele Fragen hat, die Fragen aber nie gestellt hat. Und so möchte ich da heute mal ein bisschen rangehen. Also ich bin auch unerfahren, was Pflege in jeglicher Form angeht, wird jetzt quasi unbedarft lauter Fragen stellen und loswerden und hoffen, dass wir damit vielleicht ein ja, allumfassendes oder ein kleineres allumfassendes Bild malen können und vielleicht die eine oder andere Frage klären können, die sich andere auch schon gestellt haben und dadurch vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen und wissen, was sich eigentlich hinter diesem großen Thema Pflege verbirgt oder verbergen kann. Und da glaube ich, bist du die perfekte Ansprechpartnerin, wie du es ja gerade schon gesagt hast. Und wenn du mit dem Vorgehen einverstanden bist, würde ich sagen, legen wir einfach los, oder?
Ja, sehr gerne.
Gut, dann würde ich bei dir erstmal, glaube ich, oder prinzipiell in die Vergangenheit gehen, was wahrscheinlich schon ein bisschen bei dir zurückliegt. Und zwar, wie kommt man eigentlich in die Altenpflege? Ich habe so in meinem Kopf, dass es dafür, oder in die Pflege auch allgemein, ich glaube, es müssen auch Leute gepflegt werden, die nicht unbedingt nur alt sind, aber wie kommt man da rein? Also macht man da klassisch eine Ausbildung, kann man das studieren oder ist man nur Quereinsteiger? Wie war es denn bei dir? Erklär mal und wie könnte man dann theoretisch noch reinkommen? Also, wie sind denn so die Lebensläufe von Leuten, die in der Pflege arbeiten?
Ja, also bei mir war schon immer klar, dass ich was Soziales und auch Medizinisches machen möchte. Ja, ich habe dann, als ich von der Realschule abgegangen bin, war ich 17 und wollte eigentlich so in den Bereich Physiotherapie gehen, aber das war damals, ich glaube, heute ist auch noch so total schwer, da einen Platz zu bekommen und habe das erstmal überbrückt mit dem freiwilligen sozialen Jahr. Und weil ich so jemand bin, der immer gerne was auf den letzten Drücker macht, habe ich halt auch nicht mal so eine riesen Auswahl gehabt und kam dann in ein Altenheim. Und die ersten 1, 2 Monate war das für mich sehr schwierig, weil ich da auch wenig Einarbeitung hatte. Aber irgendwann hat mir das so gut gefallen, dass ich dann auch die Ausbildung gemacht habe. Und zwar 3 Jahre, also habe ich richtig ein Examen gemacht und ja, bin dann da geblieben und habe mich dann nochmal spezialisiert. Also ich bin dann auch Fachkraft für Gerontopsychiatrie, also vor allem für Demenz und Hospizfachkraft. Ja, genau.
Ah, okay, dann möchte ich da gleich mal einhaken. Du hast gemeint, du hast mit einem freiwilligen sozialen Jahr den Einstieg gefunden. Ist das denn typisch? Machen das viele so? Oder ist das eher dann bei dir quasi der Zufall gewesen, der dann dazu geführt hat, dass du dich halt für den Job auch entschieden hast?
Also es war so, dass ich für die Physiotherapie-Ausbildung hieß es mir ja, mit 17 ist man da ein bisschen jung. Ich sollte vielleicht, das wäre nicht schlecht, wenn ich noch so ein Jahr überbrücke. Und ich wusste auch noch nicht genau, wo ich hin möchte. Und deswegen habe ich das gemacht. Und es sind viele aus dem sozialen Bereich, machen sowas vorher erstmal. Und ich fand es auch gar nicht schlecht, weil du dann echt so einen Einblick hast und ja, dann dich nochmal bestärkt, dass du wirklich mit Menschen arbeiten möchtest. Ja.
Okay, und hast du quasi in der Zeit auch andere Leute kennengelernt, die FSJ also im Heim gemacht haben? Oder ist das warst du da eher so eine von wenigen? Also oder nehmen die das auch gerne jetzt mal in Anführungsstrichen als günstigere Arbeitskraft, die man irgendwie einsetzen kann?
Also in dem Heim, in dem ich war, gab es noch einen Zivi. Und sonst, wir haben uns halt im FSJ, bist du ja noch von dem kirchlichen Träger halt betreut. Und dann trifft man sich alle paar Wochen, hat zusammen so eine Bildungswoche. Und da sind alle FSJler in diesem Jahr halt, drin und die sind dann arbeiten mit Kindern oder halt in Krankenhäusern und so weiter. Und natürlich war ich eine günstige Pflegekraft, aber ich hätte, also man kann auch so ein bisschen selbst entscheiden, ob man nur in die Betreuung geht oder ich wollte dann mehr in die Pflege gehen, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Aber wenn ich jetzt überlege, ich habe teilweise echt 12 Tage Dienst, 2 Tage frei gehabt. 12 Tage Dienst, 2 Tage frei. Ne? Das ist dann nicht ohne, ne?
Genau, und das dann dafür, dass man, glaube ich, bekannterweise beim FSJ nicht so üppig verdient, klingt das schon auf alle Fälle nach einem sehr, sehr anstrengenden Job, den man dann auch irgendwie auch aus einem anderen Antrieb auch macht, nicht wegen des Geldes erstmal, sondern weil man vielleicht wirklich, wie du es gerade meinst, mit den Menschen irgendwie zusammenarbeiten möchte.
Genau, ja.
Okay, dann hast du dich für die Ausbildungen entschieden und jetzt unterstelle ich mal, das ist dann so eine klassische duale Ausbildung mit Schule und Beruf immer so im Wechsel, was man dann die ganze Zeit macht.
Genau, also es gibt von den Bundesländern her gibt's verschiedene Versionen. Also es gibt manche, da hast du Block-Unterrichtszeit, also sagen wir mal 6 Wochen Unterricht und dann wieder 6 Wochen Praxis. Bei uns in Rheinland-Pfalz war es so, dass du halt irgendwie, ich glaube, ich hatte 2 Schultage in der Woche und 3 Praxistage. Aber es war vom Jahr zu Jahr unterschiedlich, genau. Ja, und mittlerweile hat sich die Ausbildung ja eh verändert. Ich bin ja noch ein ganz alter Hase. Ich hatte ja so richtige Unterrichtsfächer, sogar Deutsch ein Jahr lang. Und danach, als ich aufgehört habe, gab es dann so Module. Dann hast du halt so ein Modul, das kann ich gar nicht so genau erklären. Ich höre lieber jetzt auf mit dem.
aber es gibt da quasi auch, sagen wir mal, Fächer, die dann klassisch dafür da sind, dass man lernt, was halt wichtig ist für die Pflege.
Ja, also ich hatte einfach, das nannte sich halt auch Grundpflege oder GKD war irgendwie der Kurzbegriff, ich weiß gar nicht genau, aber wir hatten Medizin 3 Jahre lang, das waren auch immer Ärzte, die uns unterrichtet haben, wir hatten Psychologie, vor allem auch Gerontopsychologie, das ist halt die Psychologie des älteren Menschen, genau, wir hatten auch das Thema Soziologie 1 Jahr lang, also ja, doch, also gehört mit dazu, natürlich.
Okay, und wie stelle ich mir das jetzt am Ende dann vor? Macht man dann irgendwie eine große praktische und theoretische Abschlussprüfung oder wie sieht das genau aus?
Ja, also mittlerweile ist das so. In meiner Ausbildung hatte ich 4 Tage lang richtig Examensarbeiten. Das heißt, ich hatte einen Tag, ging es komplett um Medizin, einen Tag war Psychologie dran, einen Tag Pflege und so weiter. Dann hatte ich noch ein Projekt. Ich hatte 3 Bewohner vorgestellt und also sozusagen abgegeben und die Lehrer haben dann entschieden, haben sich einen Bewohner rausgesucht und über den musste ich halt eine Art Pflegeplanung über mehrere Wochen schreiben, immer mit jeder Veränderung und sozusagen Projekte durchführen. Ich hatte eine Bewohnerin, die querschnittsgelähmt war, und habe mit ihr dann Mobilisationsübungen gemacht zum Beispiel. Ne? Und dann hatte man noch ein Kolloquium, das war eine mündliche Prüfung. Heutzutage ist es so, dass du auch eine praktische Prüfung hast, was ich auch gut finde, weil das gehört mit dazu. Ja.
Okay. Und als du dann fertig warst, dann wurdest du ja so klassisch dann von deinem Ausbildungsbetrieb übernommen oder musste man sich dann quasi was Neues suchen?
Ja, soll ich jetzt mal... Nein, ich wurde nicht übernommen mit der Begründung. Also ich habe meine Ausbildung irgendwo in Rheinland-Pfalz bei einer Caritas-Einrichtung gemacht. Und ihnen ist dann irgendwann während der Ausbildung aufgefallen, dass ich ja nicht getauft bin. Und dann wurde mir halt gesagt, dass ich, ob ich übernommen werden möchte, das würde nämlich nicht gehen. Ich müsste mich wenn dann taufen lassen. Und ich so, nee, ich suche mir dann irgendwas in meiner Heimatstadt. Und bin dann auch in ein christliches, katholisches Haus gekommen und die haben nämlich die Einstellung, es geht um den Menschen und nicht darum, ob er getauft ist oder nicht.
Ja. Ah, okay. Aber prinzipiell war es dann, also erst mal so einen kurzen Bogen schon mal so zum Arbeitsmarkt. Damals war es dann kein Problem, was zu finden, wo man dann weitergearbeitet hat. Oder gibt es dann Leute, die dann wirklich ewig suchen, um irgendwie nach der Ausbildung ja in den Job Fuß zu fassen?
Also ich glaube, damals war es jetzt auch nicht so schwierig, aber ich meine, es gibt Heime, die sind sehr, sehr gut und es gibt halt auch viele schlechte Heime. Und gerade, und also es gibt ja viele private Träger und da möchte man eigentlich nicht so gerne hin, weil erstens die Bezahlung sehr schlecht ist und auch die Bedingungen nicht so gut sind. Ja, und da muss man halt gucken, Aber ich muss sagen, auch mittlerweile, ich glaube, ich kriege immer noch Benachrichtigungen, dass man mich gerne abwerben möchte. Ich wurde auch oft angerufen von Headhuntern, die mich hätten gerne woanders vermittelt.
Okay, gut. Das erstmal so als Ausblick, weil ich würde gerne noch vielleicht nachher so ein bisschen mehr auf den, ja, auf den Job irgendwie so quasi von der großen Brille gucken, wie das so in ganz Deutschland gesehen wird und so. Würde aber jetzt erstmal ein Stück weit über, ja, über das Thema Pflegebedürftigkeit im Allgemeinen irgendwie reden und habe mir da so als Stichwort hier jetzt aufgeschrieben, Schicksal Pflegebedürftigkeit. Das klingt jetzt irgendwie schon irgendwie sehr, sehr negativ, aber vielleicht muss man erstmal klären, was heißt das eigentlich? Also ab wann gibt es da irgendwie eine Definition, ein Verständnis, ab wann jemand pflegebedürftig ist und auf Hilfe von anderen angewiesen ist? Gibt es da irgendwie sowas Universelles, was man da irgendwie mal in ein paar Sätzen zusammenfassen kann?
Ja, also es ist ein bisschen schwierig, weil es gibt ja verschiedene Formen der Pflegebedürftigkeit. Also entweder bist du körperlich bedürftig, weil du es einfach nicht kannst, weil du eine Lähmung hast durch einen Schlaganfall oder du hast einen Parkinson und dadurch einen starken Tremor, dieses Schütteln. Oder bei Parkinson-Kranken, die haben oft auch so einen Freezing-Effekt, das heißt, sie sind so versteift und können sich nicht direkt bewegen. Aber du kannst auch kognitiv natürlich pflegebedürftig sein in Form einer Demenz, dass du einfach nicht mehr weißt, du hast eine Bürste in der Hand und weißt gar nicht mehr, was du damit machen sollst, ne? Ja, und es gibt da natürlich auch verschiedene Formen. Also lange Zeit habe ich halt mit den Pflegestufen haben wir gearbeitet. Das heißt, der medizinische Dienst der Krankenkassen kommt und schätzt einen Bewohner ein, wie stark pflegebedürftig ist er. Und dann gibt es halt die Pflegestufe 0. Das heißt, er ist vollkommen selbstständig. Und dann gab es bis Pflegestufe 3. Pflegestufe 3 bedeutet halt, dass du gar nichts mehr alleine kannst, ne? Und mittlerweile gibt es Pflegegrade, die gehen dann von 0 bis 5, sind halt ein bisschen mehr gestaffelt. Und es geht halt darum, um die Selbstständigkeit. Also da wird immer eingeteilt, ist die Kognition, also kannst du, wie ist deine Orientierung? Kannst du lesen? Kannst du schreiben? Kannst du sprechen? Kannst du dich in fremden Räumen zurechtfinden? Weißt du eigentlich noch, wer du bist? Erkennst du fremde Personen? Dann natürlich auch die Körperlichkeit. Kannst du dich selbstständig pflegen? Oder brauchst du nur eine gewisse? Also das heißt dann, oh Gott, ich habe viele Begriffe schon wieder vergessen. Also entweder bist du selbstständig oder unselbstständig und dann gibt es noch so Zwischengrade. Ja.
Okay. Und wer, musst du nochmal wiederholen, wer legt das nochmal fest?
Also wir, ein Bewohner zieht in einem Altenheim ein und wir schreiben schon mal eine Art Pflegeplanung und stellen schon mal fest, da hat man meistens so, sagen wir so, die ersten 4 bis 6 Wochen, versuchen festzustellen, was für eine Pflegebedürftigkeit hat dieser Mensch und schreiben eine Pflegeplanung dazu. Und dann wird auch oft der medizinische Dienst, manchmal ist es auch schon vor, bevor sie zu uns einziehen, aber meistens, wenn sie dann zu uns kommen, kommt der medizinische Dienst der Krankenkassen, das ist die kommen dann zu uns, begutachten den Bewohner, schauen sich die Pflegeplanung an, also sollten sie, machen sie oft nicht, ne? Und stellen dann fest, in was für einen Pflegegrad dieser Mensch kommt. Und je nach Pflegegrad kriegen wir halt dann auch das entsprechende Geld.
Okay, sind das denn selbst irgendwie ausgebildete Pfleger oder sind die quasi, ich will jetzt nicht sagen fachfremd, aber sind die irgendwie anders quasi in die Schiene als Begutachter für Pflege gerade hineingekommen?
Nein, es sind meistens Leute auch aus dem Pflegebereich oder Ärzte sind es auch ganz oft. Ja, ich glaube, so ganz fremd sind sie aus dem Beruf nicht. Sie hatten immer irgendwas Medizinisches, ja.
Nee, genau. Wäre ja auch ungewöhnlich, wenn Leute sowas... Aber gut, in vielen Punkten müssen auch Leute was einschätzen, die gar keine Ahnung haben, aber da wäre es tatsächlich ungewöhnlich, wenn man das nicht vernünftig machen würde. Okay.
Ja, obwohl da auch die Frage ist, ob jetzt ein Arzt, der jetzt vorher, was weiß ich, Urologe war, das wirklich gut einschätzen kann, weiß ich nicht. Also okay. Es ist unterschiedlich, ne?
Ja. Verlässt man sich denn da so auf, ja, sagen wir mal, auf eure Einschätzung, weil du hast ja gerade gemeint, so eine gewisse Voreinschätzung gebt ihr ja, weil klar, ihr müsst ja auch planen, wie viel Hilfe braucht er, wo braucht er Hilfe und wie geben wir ihm diese Hilfe? Also wird sich da auf euch verlassen oder ist es dann eher, ja, die manchen sagen, ja, okay, die schätzen jetzt ganz gut ein oder manche sagen, nee, ist alles egal, was die erzählen, ich gucke mir das selbst an, weil ich das irgendwie viel, viel besser weiß.
Unterschiedlich von Gutachter zu Gutachter, aber viele Gutachter, die uns kannten, die wussten schon, dass wir jetzt keinen Schmuh betreiben, ne, und dass bei uns auch eine gute Arbeit geleistet wurde und die da schon vertraut haben, aber natürlich auch im Gespräch und dann auch gesagt haben, hier, wieso hast du das jetzt so eingeschätzt? Ich sehe das so und so. Und dann konnte man so richtig ins Gespräch gehen. Manche waren immer misstrauisch, weil klar, wenn du jemanden hast, der total selbstständig ist, ja, und du mit den Bewohnern eine Show abziehst, dass du ja eine hohe Pflegestufe oder Pflegegrad kriegst, da kommen die sich ja auch verarscht vor. Also da ist es schon wichtig, dass man ehrlich ist. Genau, ja.
Genau, und Hintergrund dieser Einstufung, hast du ja gerade erwähnt, ist, da gibt es dann entsprechend Geld für die Pflege.
Ja, da kann ich vielleicht nochmal kurz erzählen, dass halt Menschen mit einer kognitiven, mit einem kognitiven Defizit, da gibt es ja auch nochmal ein extra Geld, einen Betreuungsbonus, der auch sehr wichtig ist, und damit wurden unsere Betreuungskräfte halt bezahlt, die dann die Beschäftigungstherapien machen. Ja, aber auch das Personal, also das ganze Geld geht halt an. Kriegen wir durch die Pflegestufen oder Pflegegrade jetzt, ja.
Und das Geld kommt dann jetzt, rate ich mal, aus der Pflegeversicherung, wo wir alle gesetzlich einzahlen.
Genau, also es gibt ja einen Eigenanteil, den die Menschen bezahlen müssen, und den Teil, den die Pflegekasse bezahlt, ja.
Und also dieser Eigenanteil ist ja so, also gibt es da irgendwie eine Richtung, in welcher Höhe der ist? Also wie teuer ist quasi für einen Menschen, ja, irgendwie Pflege? Also gibt es da irgendwie jetzt so ein, kannst du da irgendwie so einen Richtwert sagen oder für irgendeine gewisse Stufe, wie viel man irgendwie selbst leisten muss und wie viel davon dann die, die Pflegeversicherung übernimmt?
Also das Problem ist, als ich als Altenpflegerin gearbeitet habe, gab es ja die Pflegestufen und da war der Eigenanteil je nach Stufe. Das heißt, wenn du Pflegestufe 1 hast, lag der, ich weiß nicht, also es ist schon über 1.000 Euro auf jeden Fall. Und der ist immer höher gegangen. Jetzt durch die Pflegegrade, was ich auch gut finde, ist halt der Eigenanteil bleibt immer gleich, egal in welchem Pflegegrad der Mensch gerade ist, nur der Teil, den die Pflegeversicherung bezahlt, wird dann höher. Aber, also wie gesagt, es ist ein vierstelliger Betrag, aber ich kann nicht sagen, ich weiß es jetzt wirklich
nicht mehr. Das ist nicht so schlimm, den kann man ja auch notfalls ergoogeln, das wird man ja wahrscheinlich recht einfach herausfinden können.
Also normal steht es in jeder Homepage drin.
Okay. Ja. Okay, dann würde ich mal jetzt so, ja, nochmal, dass quasi die Pflegebedürftigkeit, da die Leute kommen also quasi ins Pflegeheim, weil sie halt gewisse Sachen nicht mehr können. Wie ist das denn, werden die vorher eine gewisse Zeit noch zu Hause gepflegt oder ist es ganz oft so, dass Leute von, ja, mehr oder weniger heute auf morgen, ja, man feststellt, sei es durch einen Schlaganfall oder durch irgendeinen Unfall, dass die plötzlich pflegebedürftig sind und dann quasi ins Heim kommen, oder ist das wirklich so eher so ein, naja, aber in der Regel so ein, sagen wir mal, schleichender Prozess, wo Leute quasi immer mehr auf Hilfe angewiesen sind und dann irgendwann die Familie merkt, okay, jetzt können wir uns irgendwie nicht mehr so um die Person kümmern, wie es vielleicht angemessen wäre und jetzt, ja, müssen wir uns halt über das Heim irgendwie Gedanken machen. Also wie läuft das denn so? Also so eine klassische Biografie da irgendwie ab. Also ich vermute, so eine klassische gibt es vielleicht gar nicht, aber gibt es da vielleicht doch so eine Art, ja, bestimmte Regelfälle, die man immer wieder erlebt?
Also, es gibt's alles, ne? Die meisten wurden zu Hause versorgt und dann, also in dem Heim, in dem ich gearbeitet habe, wir hatten ja schon auch eine Warteliste, die ziemlich lang war, weil auch viele gesagt haben, wir sind selbstständig noch, aber ich möchte schon mal einen sicheren Platz haben, weil es ist ja auch so, wie oft hat mich jemand sonntags angerufen, mein Mann ist gerade ins Krankenhaus, er ist jetzt ein Pflegefall, ich brauche jetzt sofort ein Zimmer. Und ich so, ja, ich habe keins. Es muss erst jemand versterben, bevor ich ein Zimmer kriege oder ausziehen. Manche ziehen ja auch vielleicht mal aus, ne? Mhm. Aber die meisten werden zu Hause betreut und dann merkt man irgendwann auf einmal, oh, es geht nicht mehr, ich kann das nicht mehr leisten, weil es ist einfach ein 24-Stunden-Job. Je pflegebedürftiger ein Mensch ist, gerade bei demenziell erkrankten Menschen, wenn die Demenz sehr fortgeschritten ist, das kannst du gar nicht, also meistens nicht zu Hause leisten. Und mal, ja, also es ist eher sehr, ja, ich habe es in den letzten Jahren eher selten erlebt, dass jemand so schlagartig pflegebedürftig geworden ist. Gibt es aber auch, ne? Okay. Und wie gesagt, halt auch viele ältere Leute, die sich einfach darauf vorbereiten, weil sie vielleicht keine Angehörigen haben, die angemeldet sich irgendwann mal anmelden und sagen, ja, irgendwann mal, wenn ich bedürftig bin, bräuchte ich dann ein Zimmer. Und die werden dann regelmäßig angerufen und dann fragt man halt nach, und wie ist bei ihnen der Stand? Und dann sagen sie, ja, bald oder halt noch nicht. Ja, genau. Okay.
Wie ist das denn so im, ja, also so im internationalen Vergleich, falls du da irgendwie einen Einblick hast? Also ich habe so bei mir im Kopf oder vor Augen, dass in Deutschland das ein sogar ein bisschen etablierter ist, Leute in ein Pflegeheim zu geben, wenn sie halt Pflege brauchen, und dass in anderen Ländern wirklich in der Familie ein Stück weit länger gepflegt wird. Also ist das so eine gefühlte Sache, oder ist das tatsächlich so, dass man in Deutschland da wirklich eher zu neigt, ab einem gewissen Zeitpunkt zu sagen, nee, es geht einfach nicht mehr so sehr, ich den Menschen auch lieber, aber man muss jetzt irgendwie dann mal quasi die Reißleine ziehen. Also hast du da irgendwie einen Einblick?
Also dadurch, dass ich ja selbst Marokkanerin bin, kann ich halt sagen, dass halt in solchen Ländern man eher zu Hause betreut wird, was wahrscheinlich auch finanziellen Dingen ist, und weil die Familien einfach größer sind. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, wie es in England oder Norwegen, ich glaube, da sind die eigentlich recht ähnlich wie jetzt zu Deutschland, ne?
Okay. Ja. Also der treibende Faktor ist dann eher das kleine Familie und man einfach diese, wie du schon meinst, diese 24-Stunden-Betreuung bei bestimmten Sachen, dass man die dann einfach nicht mehr leisten kann.
Ja, genau.
Okay. Ja. Wie ist das denn für die Leute? Weil ich stelle mir das gerade vor, das ist ja immer so, ja, gefühlt, auch wenn du dir Umfragen durchliest über die Ängste der Deutschen oder so, Pflegebedürftigkeit ist immer so ein Ding, wovor Leute irgendwie echt Angst haben. Und es gibt ja Leute, denen passiert es halt auch. Und wie akzeptieren die denn dann dieses Schicksal irgendwie, dass das dann doch irgendwann so weit gekommen ist? Also ist das, weil ich habe da auch Erinnerungen so aus meiner Familie, dass einige Leute damit doch sehr, sehr schwer klarkommen, weil man das irgendwie ja eigentlich nicht wahrhaben möchte, dass man jetzt plötzlich auf Hilfe angewiesen ist und leider nicht die Hilfe von zu Hause bekommen kann, sondern jetzt ja in Anführungsstrichen Hilfe von fremden Menschen bekommen muss. Also ist das so, kann man irgendwie sagen, wie viele sich da irgendwie gut mit zurechtfinden und wie viele da irgendwie große Probleme mit haben?
Also es ist auch schwierig. Ich muss nochmal sagen, dass das Heim, in dem ich gearbeitet habe, wir hatten halt wirklich den Schwerpunkt Demenz, und wir waren da wirklich, also wir sind in ganz Mainz bekannt gewesen, dass die Menschen, die an Demenz erkrankt sind, bei uns sehr gut aufgehoben sind. Und da kann ich sagen, dass halt oft die ja schon so weit fortgeschritten sind, dass sie zwar einen Wechsel gemerkt haben, aber jetzt nicht wirklich so das einschätzen konnten. Da ist eher so, dass die Angehörigen ein Problem haben, dass sie, also ganz viele Angehörige hatten dann das Gefühl, sie haben versagt, ja. Wo ich dann mal sage, so, das kann gar nicht sein, dass man versagt hat. Man kann halt als einzelne Person, ja, oder als kleine Familie, kann man sowas nicht leisten, dass man 24 Stunden sich um den Menschen kümmern muss, weil der steht halt vielleicht nachts auf und macht auf einmal ein Herd an, auf einmal brennt es. Ne? So Sachen können halt passieren. Natürlich hatte ich auch Bewohner, die kognitiv noch viel mitgekriegt haben und die erstmal darunter gelitten haben und ihr Zuhause vermisst haben. Und da sind auch einige Bewohner auch wieder zurück nach Hause gezogen, weil die es nicht mehr ausgehalten haben. Und dann man geschaut hat, was kann man denn noch für eine Lösung finden? Ja.
Okay. Wie ist das denn mit denen, du hast gerade schon die Angehörigen und Verwandten angesprochen, die damit unter Umständen halt weniger klarkommen. Gibt es da irgendeine Art von, Betreuung oder Hilfe, die sich diese Leute holen oder holen können? Oder ist man da wirklich so, mehr oder weniger auf sich alleine gestellt?
Also bei uns zum Beispiel hat unsere Pflegedienstleitung sehr viele Gespräche mit den Angehörigen geführt. Also wirklich, das ist aber, die war eine Ausnahme, dass sie das so gemacht hat oder immer noch macht. Wir haben natürlich auch halt einen sozial-kulturellen Dienst und auch eine Seelsorge, die sich auch um die Angehörigen kümmert. Und es ist auch so, dass halt, und das verlangt auch der medizinische Dienst der Krankenkassen, die kommen ja nicht nur zum Einstufen, die kommen auch einmal im Jahr unangemeldet und machen eine Kontrolle und wollen dann auch schauen, dass man halt die ersten 6 Wochen den Bewohner, aber auch die Angehörigen begleitet hat. Ne? Dann gab es für uns zum Beispiel auch einmal im Monat so einen Angehörigenstammtisch, wo halt alle eingeladen waren und dort auch mal sich untereinander mit anderen Angehörigen austauschen konnten. Ja, es gibt aber auch außerhalb immer solche Pflege- und Beratungsstellen, wo man auch hingehen kann. Da gibt es auch solche, so ähnlich wie wenn jemand verstorben ist, so Trauercafés, gibt es aber auch solche Pflegecafés oder für Angehörige, genau.
Allein daran sieht man schon, dass das ein riesen Einschnitt irgendwie im Leben ist, wenn man das irgendwie mitmacht, dass da so eine Zäsur irgendwie stattfindet und da natürlich ganz viel drumherum auch passiert und auch drumherum viele Angebote sind, wo dann auch ein gewisser Bedarf ist, dass die Leute darüber sprechen und sich damit auseinandersetzen können, auch mit anderen, die vielleicht die vor denselben Herausforderungen irgendwie stehen. Wie kommt man denn selbst damit klar? Also wenn man da so arbeitet, ich stelle mir das unglaublich Also ich bin ja, ich bedingt vielleicht auch durch mein persönliches Naturell, ich bin jetzt nicht der Mensch, der unbedingt mit Menschen zusammenarbeiten möchte, also auf so einer sozialen Ebene zusammenarbeiten möchte. Also ich arbeite schon gerne mit anderen Menschen zusammen, ich kommuniziere auch gerne, aber gerade die Richtung ist eine Sache, die kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen. Also weil ich hatte zwar, wenn man die letzte Folge gehört hat, einen Zivildienst in einer Behindertenwerkstatt, aber es ist trotzdem immer so eine Sache, wo ich merke, das ist nicht unbedingt meine Stärke. Und ich habe jetzt vor Augen, gerade auch wenn man mit älteren Menschen zu tun hat, es passieren ja häufiger ja, halt Sachen wie Menschen versterben, den Menschen geht es irgendwie immer schlechter, man kriegt vielleicht Anfeindungen oder Belehrungen von den Angehörigen, weil die meinen, dass gewisse Sachen irgendwie nicht richtig oder vernünftig laufen. Wie kommt man denn in dem Job klar, jetzt mal so ganz platt gefragt? Also ist das eine Sache, die, also ich vermute, das ist keine Sache, die einem kalt lässt, oder?
Ja, also ich muss sagen, ich hatte halt das Glück, dass ich wirklich in einem sehr, sehr guten Altenheim untergekommen bin. Sonst hätte ich da wahrscheinlich auch nicht also 14 Jahre habe ich dort gearbeitet. Wenn du erstmal siehst, dass du einen guten Job machst und dass du dich wirklich auch weiterentwickelst und dass man immer schaut, dass man auf den neuesten Stand der Dinge ist und dass man ein gutes Team ist und gute Arbeit leistet. Und wir hatten auch viele Bewohner, die halt von anderen Heimen zu uns kamen und die einfach bei uns aufgeblüht sind. Daran muss man sich immer festhalten, dass man auch Erfolge hat, ne? Und dass man, weißt du, ich hatte eine Bewohnerin, die hatte in 4 Wochen 4 Schlaganfälle, hat eine Tetraplegie, das heißt Arme und Beine waren gelähmt, sie konnte nicht mehr essen und so weiter. Und am Ende, nach wochenlanger harter Arbeit, konnte sie die Treppen wieder gehen. Ne? Das sind so Ausnahmefälle, aber daran zerrt man sich halt auch. Und natürlich, man muss halt auch lernen, mit in Anführungsstrichen schwierigen Angehörigen umgehen zu können. Das sind oft halt diese, weil man so ein schlechtes Gewissen hat, weil man das Gefühl hat, man hat irgendwie versagt oder man kann seinen Angehörigen nicht betreuen und so weiter. Also die haben auch viele Baustellen und deswegen lassen die oft den Frust auch an dir raus. Und das musst du erstmal aushalten, was nicht immer leicht ist, aber wenn du es schaffst, den Angehörigen zu überzeugen, dass wir gemein an einen Strang ziehen und dass wir zusammenarbeiten, dann wird es immer leichter. Nichtsdestotrotz gab es immer wieder Phasen, wo es echt sehr, sehr schwer war, weil man hat immer so eine, auf den Wohnbereichen immer so eine, du hast so ein Bewohnerklientel und ganz oft ist es so, dann gibt es eine Phase, dann sterben mal 2, 3, vielleicht auch mal mehr auf einer Station. Das passiert manchmal, dass so innerhalb von mehreren Wochen halt einige Bewohner gehen. Und dann kriegst du wieder schwere Fälle, in Anführungsstrichen auch wieder, neu, die du ja auch erstmal wieder fit kriegen musst. Und das sind immer so schwere Phasen, wo du wieder sehr pflegebedürftige Bewohner hast und du dann schauen musst, dass sie halt wieder fitter werden. Und das ist immer, du musst am Anfang immer sehr, sehr viel Zeit investieren, um dann später weniger Zeit zu benötigen. Ich hoffe, das war jetzt schlüssig, was ich erzählt habe. Ja, aber trotzdem, ich habe im Jahr 2009 bin ich auf eine Station gekommen. Dort, das war ein kleiner Wohnbereich mit 18 Bewohnern, aber es waren alles Bewohner mit Verhaltensauffälligkeiten, also Demenz mit Verhaltensauffälligkeiten. Das heißt, die wollten ständig weglaufen. Es gab Aggressionen. Ich wurde zum Teil heftigst beleidigt und das jahrelang mitmachen. Das ist nicht ohne. Also da hatten wir dann auch Supervisionen und da muss das Team auch echt, echt gut sein. Und da muss man auch offen mit seinem Team reden können, um das irgendwie wegstecken zu können. Oder ja, du musst halt immer wieder dir auch hervorrufen und professionell halt auch sein, dass das ja die Krankheit ist und dass das nicht der Mensch ist, der persönlich so mit dir spricht, sondern dass die Krankheit das macht. Ja.
Gibt es denn da auch so eine Art ja, Betreuung für die, die betreuen? Also wenn ihr jetzt mal irgendwie ja irgendwie richtig Probleme so mit euch selbst vielleicht in der Form habt, könnt ihr da, also ist das eine Sache, die man dann im Kollegenkreis irgendwie klärt oder mit dem Vorgesetzten oder Teamleiter oder ist das dann, gibt es da nochmal extra Möglichkeiten, auch irgendwie ja so ein bisschen anonymer weg von den direkten Kollegen, sich mit dem Thema irgendwie ja so auseinanderzusetzen, dass man wieder ja sich irgendwie, den Frust von der Seele reden kann an anderer Stelle. Also gibt es da Möglichkeiten?
Also uns wurde dann mal auch, weil es immer schwerer wurde, auch eine Supervision angeboten. Die haben wir auch angenommen.
Du musst vielleicht mal erklären, was Supervision ist.
Da ist halt ein, jetzt, das sind halt mehrere Sitzungen und da ist man halt in einem Team. Es gibt verschiedene Arten von Supervision, ne? Und da ist halt eine neutrale Person, ein Mediator, der halt so eine Spezialausbildung hat, ne? Und dann werden halt Probleme angesprochen. Zum Beispiel, ich kann ja mal von einem Beispiel erzählen, dass bei mir ist eine Bewohnerin, also auf diesem geschützten Wohnbereich, wir hatten halt an der einen Tür hatten wir einen Alarm, also an jeder Tür war ein Alarm. Das heißt, wenn die Tür aufgegangen ist, haben wir gehört, dass da jemand die Tür berührt hat, aber es waren auch Vorhänge davor, weil man darf halt nicht so wie in der Psychiatrie vielleicht, aber bei uns im Altenheim dürfen wir die Bewohner nicht einsperren. Das heißt, wenn sie gehen möchten, dürfen sie gehen, egal ob er das kognitiv kann oder nicht. Ne? Mhm. So. Und das heißt, wir durften keine Räume abschließen und es war eine Bewohnerin, die schon fast blind war und die ist fast 24 Stunden am Tag gegangen. Die wollte immer weg, immer weg, immer weg. Und dann ist sie halt einmal, ich war gerade halt im Tagesraum, habe Abendessen ausgeteilt, dann höre ich diese Tür, renne hin, aber sie ist schon weitergegangen, ist die Treppen gestürzt und am Ende gestorben. So, und das ist halt sehr, sehr belastend. Also das ging mir sehr, sehr nah. Dann kam ja auch die Kripo, weil Todesfall, hatte ich daran Schuld oder nicht? Also es war ein Unfall. Es wurde dann auch, der Fall wurde dann abgeschlossen, aber da musste er auch erstmal zurechtkommen und da wurde halt sofort halt eine Supervision angeboten.
Klar.
Ja.
Okay.
Aber ich glaube, es ist nicht immer gängig, in Altenheimen sowas anzubieten. Das ist schon, da musst du schon eine tolle Leitungskraft haben, die halt Supervision anbietet. Ja.
Okay. Verändert denn der Job einen selbst im Hinblick auf die, wenn du jetzt an die Zukunft denkst und denkst, okay, wenn es dich vielleicht auch mal in der Form erwischt, dass du in ein Pflegeheim musst, ist das eine Sache, die, wo man tendenziell, sagen wir mal, eher Angst aufbaut oder Angst abbaut, wenn man in dem Job arbeitet?
Nein, also einerseits kann ich mir gut vorstellen, wenn ich älter bin, dass ich im Heim lebe, weil ich einfach denke, da ist immer jemand da, ich habe eine Beschäftigung. Ja, wenn, weißt du, das ist, wie oft erlebe ich ältere Menschen, die dann zu Hause immer rumwursteln und dann ständig stürzen und stell dir mal vor, du stürzt und da ist niemand, ne? Und im Altenheim ist halt wenigstens jemand da. Andererseits natürlich hoffe ich, dass es einfach immer mehr, also dass in der Pflege was getan wird, dass die Mitarbeiter besser gefördert werden, dass es einfach bessere Bedingungen gibt, weil ich möchte in keinem Altenheim sein, wo es echt schlechte Bedingungen gibt und die Mitarbeiter gefrustet sind, ja, weil das ist dann nicht schön, ja. Eher habe ich davor Angst, alleine zu sein, dass ich vielleicht, bis jetzt habe ich keine Kinder und wer weiß, ob wenn ich alt bin, ob dann noch jemand da ist, der so auch mal nach mir schaut. Das ist eher so meine Angst, ja.
Okay, also siehst du es dann vielleicht eher sogar als positive Chance, dass man da irgendwo dann ja Beschäftigung hat und irgendwo, wenn man gut aufgehoben ist, auch vernünftig noch leben kann, auch wenn es dann nicht mehr alles so geht wie früher.
Ja, aber es muss halt auch was passieren in Deutschland, ne, dass die Pflege sich, weil ich meine, es ist ja nicht ohne Grund, warum ich aus der Pflege rausgegangen bin, weil ich auch kurz vor dem Burnout war, ja.
Dann würde ich da vielleicht mal zu übergehen und fragen, ja, weil man hört so viele Sachen, zum Beispiel, Pflege ist, glaube ich, kann man sich sowieso vorstellen, ein sehr fordernder Job, weil man hat wahrscheinlich Schichtdienst hin und wieder und man hat ja wahrscheinlich auch viele Überstunden, die man machen muss. Also ich unterstelle jetzt mal ein paar Sachen, du kannst dir gleich bestätigen oder nicht. Und mein Bild ist halt auch, dass man dafür, was man da macht, auch ja verhältnismäßig schlecht bezahlt wird. Ich habe heute eine Auswertung von der Website gehalt.de gesehen, wo die mal so geschaut haben, was dann in bestimmten Bereichen Leute verdienen. Und da war Pflege halt in den in den 10 schlecht bezahltesten Jobs, die halt in ihrer Datenbank so haben. Da war mit einem Median angegeben von 28.000 Euro im Jahr. Und ich frage jetzt mal, also ist es wirklich, sagen wir mal, von den ganzen Arbeitsbedingungen, Work-Life-Balance, Schichtdienst, Bezahlung, Stunden, ist es so schlimm und schlecht, wie man das halt immer hört? Also haben wir da wirklich dieses große Problem, was du jetzt bereits vielleicht schon angedeutet hast?
Also das Problem ist, dass einfach die Fachkräfte fehlen. Und zwar also Mitarbeiter, die halt diese dreijährige Ausbildung haben und die halt auch es wird halt immer mehr gefordert, ne? Gerade so, was der medizinische Dienst alles fordert. Du musst ein gewisses pflegerisches und medizinisches Fachwissen haben, um halt eine gute Pflegeplanung zu schreiben. Ich glaube, wenn ich jetzt genau das erklären würde, würde es jetzt zu weit ausholen. Aber die tragenden Säulen, die das wirklich sehr gut machen können, werden immer weniger, weil viele Leute halt, also das ist einfach statistisch gesehen, dass die dreijährige Ausbildung gemacht haben, statistisch nur 5 Jahre in der Pflege bleiben und dann was anderes machen oder sich weiterbilden. Wir haben ganz viele Azubis, die halt parallel schon einen Bachelorstudiengang in Pflege machen und direkt dann weiter nach der dreijährigen Ausbildung direkt den Master machen und dann in Pflegepädagogik und Pflegemanagement weiter studieren, wo ich mir denke, so, das ist auch alles schön und gut und man soll ja auch sich immer weiter bilden, aber ich denke, so die Leute an der Basis fehlen. Also wir haben ganz, das ist auch das Problem, dass ganz vielen so, ach, du bist doch ein ganz netter Mensch und du bist ja fit und so und ach, komm, du bist doch gutherzig, dann aufgehen die Pflege. Und ich habe ganz viele Mitarbeiter, die eine gute Pflegekraft sind, aber die es für eine Fachkraft, für eine examinierte Kraft, die haben zwar die Ausbildungsexamen gemacht, aber die heute noch nicht mal eine Pflegeplanung schreiben können und das ganze Pflegemanagement leisten können. Und das ist halt das, was schwierig macht. Und dann kommt noch hinzu, dass du halt einen geringen Pflegesatz hast, also Stellenschlüssel hast. Und ich meine, ich musste halt, ich habe vielleicht alle 2-3 Wochen mal einen Doku-Tag gehabt. Das heißt, da war ich nicht in der Pflege, ansonsten war ich immer voll in der Pflege und musste alles andere, was PC-Arbeit war, irgendwo zwischendrin machen. Und ich glaube, ich habe die letzten 2 Jahre durchgearbeitet und nie eine Pause gemacht, wenn vielleicht mal 10 Minuten schnell was gegessen. Ja, viele Überstunden habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, weil es mir irgendwie dann, ja, man denkt so, es ist ja für den Bewohner, ne? Das ist halt dann auch wieder die Gefahr. Ich meine, da bin ich auch teilweise selbst dran schuld, aber was willst du machen, ne?
Ja. Ich frage jetzt mal ganz, ja, ganz einfach, würde mehr Geld das Problem einfach lösen können? Also heißt, also jetzt in meinem Kopf würde ich sagen, okay, wenn wir allen irgendwie das Doppelte bezahlen, dann kriegen wir mehr Leute ran, auch mehr fähige Leute und auch vielleicht einen besseren Schlüssel, dass auch mehr Leute auf einen Pflegeheimbewohner irgendwie kommen. Also ist das eine Lösung oder muss man da eigentlich auch noch an vielen anderen Stellen was machen?
Also ich muss sagen, mit meinem Gehalt, was ich gekriegt habe, kam ich eigentlich ganz gut zurecht. Also das war jetzt nicht schlecht, aber das habe ich auch, weil ich halt im kirchlichen Träger gearbeitet habe. Und ich hatte noch einen alten Tarifvertrag und so weiter. Ja, also das ist vielleicht ein bisschen mehr und weniger Arbeitsstunden. Also ich hatte ja eine 39,5-Stunden-Woche. Und wenn du eine 100%-Kraft bist, ist das schon nicht ohne. Und manchmal hatte ich echt nur 4 Tage frei in einem Monat oder 5 Tage frei. Und dann, also ich, weißt du, mein Frühdienst offiziell fing er um 6.30 Uhr an. Das hätte ich aber nicht geschafft, also habe ich um 5:45 angefangen. Ich bin um 4.30 Uhr jeden Morgen aufgestanden und mach das mal so wochenlang oder monatelang, du bist irgendwann echt am Ende. Also es hätte mir wahrscheinlich mehr gebracht, wenn ich einfach das Gehalt gehabt hätte, was ich damals verdient habe und einfach ein bisschen mehr Freizeit. So, also.
Und so würde, jetzt frage ich, so würde man dann wahrscheinlich auch eventuell die Leute, die halt nach 5 Jahren irgendwie wieder rausgehen, vielleicht auch länger halten können, weil sie auch merken, dass die Arbeitsbedingungen eigentlich ja, zumindest gut genug sind, dass man nicht am Ende komplett fertig ist, weil man halt ja diese doch recht schlechten Arbeitsbedingungen hat.
Also kann ich mir schon gut vorstellen, weil ganz ehrlich, du schuftest dich kaputt. Also in meinem letzten Jahr hatte ich noch nie in meinem Leben Rückenschmerzen, weil ich echt auf rückenschonendes Arbeiten achte, aber weil ich so belastet war ich ständig so angespannt und weil ich einfach wollte, weil es für mich wichtig war, dass die Menschen gut versorgt waren, habe ich mich komplett zurückgestellt und hatte solche Schmerzen überall. Ich hatte auch ständig Entzündungen an verschiedenen Stellen. Also ich hatte eine Fußknochenentzündung, das hatte ich noch nie in meinem Leben gehabt, ja. Und ständig auch einen Tinnitus. Und ich glaube einfach, wenn die Bedingungen, also einmal muss der Pflege, also die Anzahl der Mitarbeiter, die da arbeiten, muss einfach erhöht werden. Aber das kann kein Altenheim machen, wenn sie nicht Gelder von woanders her kriegen. Also ich war ja auch im Betriebsrat jahrelang und meine Chefin hat mir die Zahlen gezeigt. Ja, ein Altenheim ist keine, also ein christliches Altenheim ist kein Unternehmen, was auf Profit aus ist, sondern wir sind jedes Jahr gerade so mit Null rausgegangen. Also ja.
Und wäre da die Lösung quasi, dass die Politik mehr einfach beschließt, dass irgendwie mehr zugeschossen wird? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Also ist da wirklich die Politik gefordert oder kann man das auf eine andere Art und Weise auch lösen? Also hast du da irgendwie so von Lösungsansätzen mal gehört? Oder weil du hast ja wahrscheinlich für, wenn es um das Thema Pflege geht, ein bisschen offenere Ohren, wenn das irgendwie in den Nachrichten irgendwie mal irgendwo thematisiert wird. Ja. Weil ich Tatsächlich bei mir ist auch das Einzige, was ich im Kopf habe, ja, wir brauchen einfach mehr Geld. Und das Geld kann dann tendenziell wahrscheinlich ja eher der Staat bereitstellen als irgendwer anders.
Ja, weil das Problem ist, dass wir mehr Geld gekriegt haben, indem wir halt diesen Eigenanteil, den Pflegesatz erhöht haben, wo die Angehörigen natürlich sagen, ja, was sollen wir denn noch alles bezahlen, was ich total verstehen kann. Also ich frage mich auch, woher soll das Geld kommen? Es muss von oben, von der Politik herkommen. Und ich weiß auch nicht, ob es was bringt, wenn man wieder mal 1, 2% die Pflegeversicherung erhöht. Also da muss echt mal was Neues kommen. Und dieses, ja, wir holen jetzt mal 20.000 oder was hat er gesagt, der Herr Spahn, 8.000 Pflegekräfte her, das reicht nicht aus.
Okay.
Ja.
Ja, das ist auch so eine Sache, wo ich dachte, okay, das klingt eher nach einem Tropfen auf dem heißen Stein, da wenn man so ein paar Tausend irgendwie daran holt. Eigentlich braucht man wahrscheinlich ja deutlich mehr.
Also ich muss sagen, ich fühle mich auch wirklich total verarscht, ja, weil jedes Mal, wenn es Wahlen sind, wird irgendwie, kommt die Altenpflege, wird dann, oder generell die Pflege, ich meine, in Krankenhäusern und so weiter ist es ja auch nicht ohne, ja. Und in Behindertenheimen und so weiter, ja, wird das Thema mal rausgemacht, aber ich habe noch nie wirklich gemerkt, dass sich was verändert hat. Es wird eher immer schlimmer. Ja, wir werden immer weniger Mitarbeiter. Wir müssen echt kämpfen. Weißt du, meine Chefin hat gekämpft für jeden Mitarbeiter, den wir haben, ne? Und es wird immer schlimmer als besser. Ja.
Könntest du dir denn vorstellen, wenn sich die Bedingungen quasi insgesamt bessern, auch wieder zurückzugehen? Oder bist du jetzt in dem Job, wo du jetzt angekommen bist, so zufrieden, dass du glaubst, dass der Weg ja doch sehr, sehr schwer sein würde, wieder zurückzugehen in die Altenpflege?
Also jetzt habe ich halt, ich meine, ich habe jetzt einen Job, wo ich weniger Geld verdiene als in der Pflege. Das muss ich schon sagen, was für mich schon auch schwer ist, weil ich mir gerne gewisse Dinge leisten möchte, die ich mir früher auch nie leisten konnte. Und da muss ich erst mal schauen, wie ich das so überbrücke. Aber ich habe jetzt halt einfach eine geregelte Arbeitszeit. Ich muss nicht mehr, ich muss das erste Mal seit über 18 Jahren muss ich nicht mehr am Wochenende arbeiten, ich muss nicht mehr an Feiertagen arbeiten. Und das ist schon was, ja, weiß ich nicht. Also erstmal kommt für mich das nicht in Frage. Vielleicht später mal wieder so, keine Ahnung, wenn ich älter bin. Also an sich habe ich sehr gerne in der Pflege gearbeitet, aber ich finde jetzt meinen Job einfach, das ist immer eine neue Herausforderung. Ich bin halt jemand, der gerne auch neue Dinge macht. Das, ja.
Ja. Nee, und nach so einer Zeit ist das vielleicht auch, ja, jetzt, ich glaube, da macht jetzt keiner Vorwürfe und du hast ja auch gerade erklärt, was die Gründe sind und wie das dazu gekommen ist. Und ja, da muss man schauen, ob vielleicht irgendwann mal doch, vielleicht, weil das Absurde ist ja eigentlich, es betrifft ja tendenziell immer mehr Leute. Also es wird ja wirklich da auf uns zukommen, wir werden immer älter, es wird immer mehr Leute in absoluten Zahlen geben, die irgendwie darauf angewiesen sind. Und normalerweise wird ja dann auch ja, Politik für die Mehrheit der Menschen irgendwie gemacht. Und man merkt das ja, dass immer Renten immer recht ja auch fleißig erhöht werden oder dass halt wichtig ist, weil man weiß, okay, die Leute wählen uns und vielleicht wenn Pflege da irgendwie noch einen größeren ja, noch eine größere Rolle spielt, dass dann auch entsprechend die Parteien auch nicht nur sagen, was sie machen wollen und besser machen könnten, sondern dass es auch irgendwann mal gemacht wird, weil ich glaube, wir haben ja ganz gut rausgearbeitet, dass Pflege irgendwie ein Thema ist, was ja, was irgendwie dann jedem passieren kann und wo man irgendwie tatsächlich ja auch möchte, dass man, weil ich, natürlich, meine Angst ist ja tendenziell wahrscheinlich ein bisschen größer als bei dir, weil, wie gesagt, ich bin da sehr, sehr weit weg von. Ich bin auch noch recht jung. Ich meine, klar, das Alter ist jetzt nicht unbedingt das Ausschlaggebende, aber tendenziell, je älter du bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du vielleicht mal pflegebedürftig wirst. Und ich denke halt auch, Mensch, wäre irgendwie, man hört ja oft das von diesen Horrorpflegeheimen, wo es irgendwie ganz, ganz schlimm zugehen soll. Das gibt es ja alle paar Jahre mal irgendwie so einen Skandal größer in den Medien. Und dann macht man sich schon so Gedanken, dass man das eigentlich aber nicht so haben möchte. Und dann muss da wahrscheinlich ja an anderer Stelle was gemacht werden. Und da sind es dann wahrscheinlich hauptsächlich die Arbeitsbedingungen, die dafür sorgen müssen, dass der Beruf einfach wieder attraktiver wird. Weil prinzipiell hat man bei dir, glaube ich, gut rausgehört, dass das ein sehr, sehr erfüllender Job sein kann. Also ich habe dich vorhin nach so, nach diesen nicht schönen Sachen irgendwie gefragt und du hast dann trotzdem von diesen ja schönen Sachen erzählt, woran man sich irgendwie wieder hochziehen kann, dieses, wenn dann Leute wirklich Fortschritte machen. Das muss, glaube ich, auch ein, ja, einfach ein tolles Gefühl sein. Oder also, dass man, dass es halt auch ja, trotz der Anstrengung auch schöne Seiten in dem Job gibt.
Ja, das ist mir auch total wichtig, weil die Pflege ist echt ein toller Beruf und es ist auch wirklich, also ich weiß, wie oft ich mit Vorurteilen kämpfen musste, weil jemand sagt, ja, jeder Depp kann ja in die Pflege gehen. Ich so, nein, kann eben nicht jeder Depp in die Pflege gehen, ja, um das mal so überspitzt zu sagen. Und es gibt diese Horrorheime, ja, aber warum gibt es sie? Weil es jetzt, ich schimpfe jetzt auch auf private Träger, aber die sind halt auf Profit aus. Da kommen irgendwelche amerikanischen Firmen, machen hier irgendein Heim auf, ja, und wollen irgendwie Geld scheffeln, ja. Und wie können sie das? Indem sie halt am Personal sparen. Aber wenn du alleine bist, du bist alleine für 30 Leute zuständig, ja. Der eine schreit, ich brauche Hilfe, der andere möchte gehen auf Toilette, dann kommen die Angehörigen und schimpfen mit dir, warum ist das nicht aufgeräumt und dies und das, ja. Dann kommt noch ein Arzt, der noch zur Visite will und so weiter und so fort. Dann frustrierst du irgendwann und wenn du da nicht rauskommst, weil du keine Perspektive hast, ja, dann passieren solche Dinge. Ich will die Menschen nicht in Schutz nehmen, die irgendwie die Menschen misshandeln, um Gottes Willen. Aber dass manche Mitarbeiter in der Pflege, die vielleicht 20 Jahre da sind, abhärten und eiskalt werden und irgendwann auch nicht mehr können, das ist halt ein Problem. Und ja, ich hoffe, es kam jetzt gut rüber.
Nee, ich glaube, das ist verständlich. Also es bleibt einfach nicht aus. Am Ende sind es auch nur Menschen. Und klar, wenn du gefrustet bist, dann... Ja, es gibt Jobs, wo das irgendwie weniger auffällt und nicht so schlimm ist. Und es gibt Jobs halt, wo das halt dann auch wirklich Konsequenzen auch für die Leute um dich herum hat. Und wenn halt die Bedingungen so schlecht sind, dann natürlich darf es nicht passieren und soll nicht passieren, aber ja, es kommt vor. Und da kann man dann wahrscheinlich auch entgegenwirken, dass es deutlich weniger passiert, wenn halt die Bedingungen nicht so furchtbar sind für den Mitarbeiter.
Ja.
So, abschließend, also die eine Frage, die ich jetzt noch hier habe, ist, Vorsorge, gibt es denn irgendwas, wie man sich ja abhärtet oder Vorsorge in irgendeiner Form betreibt? Also es gibt ja zum Beispiel ja, Versicherungen, die dir irgendeine Pflegezusatzversicherung oder sowas anbieten. Also gibt es da, abgesehen irgendwie von diesem Mittel, irgendwelche Sachen, wo man sagt, okay, wenn Pflege für dich ein Thema ist, wovor man Angst hat und du dich nicht erst damit auseinandersetzen möchtest, wenn es soweit ist, was man schon vorher machen kann und machen sollte? Oder ist das eine Sache, die man jetzt in Anführungsstrichen auf sich zukommen lassen sollte, falls es wirklich soweit ist? Also gibt es da irgendwie so von deiner Seite so einen Ratschlag-Tipp?
Also einiges. Also wie gesagt, diese private Pflegeversicherung wäre nicht schlecht, weil einfach wir wissen nicht, wie das, also ich meine, der Grad an Menschen, die älter werden, wird immer größer. Also gerade wenn wir beide halt mal älter sind, wird es noch mehr ältere Menschen geben und du willst ja gut betreut werden und es wird wahrscheinlich, also wenn sich nichts ändert, wird es so sein, dass du sehr viel Geld für die Pflege bezahlen musst, ne, um gut versorgt zu sein. Also wäre so eine private eigene Pflegeversicherung nicht schlecht. Was auch sehr, sehr wichtig ist, dass man sich rechtzeitig über eine Patientenverfügung Gedanken macht, dass man einfach für sich mal so überlegt, man muss nicht direkt schon entscheiden, das ist so ein komplexes Thema. Also, dass man sich einfach mal Gedanken macht, was ist denn, wenn ich jetzt wirklich todsterbenskrank bin, möchte ich dann nochmal reanimiert werden oder nicht? Solche Sachen, darüber soll man sich Gedanken machen und auch, das kann man zusätzlich zu einer Patientenverfügung machen, sich mal eine Seite und immer wieder aufschreiben, wenn es einem gerade einfällt, was möchte ich denn gerne, wenn ich im Pflegefall bin. Also zum Beispiel bei mir persönlich, egal wie warm oder wie kalt es ist, ich schlafe immer mit Socken. Und ich möchte gerne auch, und wenn ich im Pflegefall bin und ich mich nicht mehr äußern möchte, nicht mehr äußern kann, möchte ich gerne, dass man meine Socken anzieht. Also so Sachen. Oder halt, du hast immer ein Käsebrot zum Frühstück gegessen. Also so banale Dinge. Oder du schläfst immer auf der linken Seite. So Sachen halt immer mal wieder aufschreiben zu einer Pflege, zu einer Patientenverfügung halt mit dazu. Vielleicht auch dir mal Gedanken machen, wer ist denn für dich der Ansprechpartner, wenn du dich mal nicht äußern kannst? Also wer soll für dich einstehen und vielleicht mit dieser Person auch mal ein Gespräch drüber führen? Was stellst du dir eigentlich vor? Und so weiter. Und was man halt auch machen kann, wenn man zum Beispiel jetzt schon Familie hat, verheiratet ist, eine Generalvollmacht, dann hat man später nicht so das Problem, wenn du halt ein Pflegefall bist, dass das ein Gericht entscheiden muss. In so einer Generalvollmacht stehen halt so Sachen drin, ist, da kann man den Wohnungsbestimmungsrecht kann dann entschieden werden, dass halt dein Angehöriger sagen kann, du ziehst jetzt in dein Heim ein oder nicht. Dann, dass du halt auch deinen Postweg, dass der jemand für dich regeln kann, Bankgeschäfte und so weiter halt, Gesundheitsvollmacht. Ja.
Okay, ja, das sind, glaube ich, ganz, ganz viele Aspekte und viele Sachen hat man bestimmt schon mal gehört. Ich fand den Punkt sehr interessant mit ja Notizen, was man einfach alles gerne irgendwie so prinzipiell hätte. Das ist, glaube ich, das hatte ich bisher noch nicht gehört und das ist eigentlich eine echt ja vernünftige Sache tatsächlich. Also, dass man wirklich, man hat ja seine speziellen Eigenarten und Wünsche und wenn dann darauf Rücksicht genommen werden kann, ist das, glaube ich, auch sehr, sehr gut und toll für die Lebensqualität, wenn das irgendwie noch ja Einzug findet. Also, den Tipp nehme ich auf jeden Fall mit. Ja. Den finde ich. Finde ich ganz raffiniert.
Das muss man ja auch nicht an einem Tag machen. Einfach, dass man hat. Und immer, wenn man das einfällt, ach, das wäre mir noch wichtig, dann schreibt man halt diesen Satz dazu. Dann braucht man halt eine Vertrauensperson, die weiß, wo das überhaupt auch steht. Ja. Klar. Und ja, das ist halt, weil ich bin ja auch aus dem Hospizbereich. Ja, da war sowas immer sehr, sehr wichtig, dass man alles sehr individuell macht. Ja.
Ja, ich würde sagen, wir haben uns ganz gut unterhalten, außer es gibt noch eine Sache, die du unbedingt loswerden möchtest, die noch nicht gesagt wurde, die für so einen Einstieg in das Thema ganz gut sein kann, weil ich glaube, man könnte noch ewig weitererzählen, aber ja, gibt es denn etwas, was wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen?
Ach du, ich könnte so viel noch erzählen, aber mir ist einfach wichtig, dass man, weil dafür habe ich jahrelang gekämpft, einfach für einen guten Ruf auch in der Pflege und dass man halt nicht immer gleich so ein Vorurteil gegenüber Altenheimen zum Beispiel hat. Ja, das ist mir ganz wichtig, dass es auch ganz, ganz viele tolle Pflegekräfte gibt, die sehr, sehr gute Arbeit machen. Ja,
ja, das nehme ich doch gerne mit und hoffe das also, dass die Leute das auch hören und verstehen und dass auch insgesamt man das Thema so ein bisschen hier beleuchtet hat und jetzt vielleicht auch dadurch ein bisschen ja vielleicht Ängste oder Sorgen irgendwie kleiner geworden sind und ein paar Antworten auf Fragen gegeben wurden, die man sich zwar immer gestellt hat, aber noch niemals irgendwie ja die Antwort darauf bekommen hat. Und würde sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mal zu dem Thema ein wenig was erzählt hast. Kann durchaus sein, dass wir vielleicht nochmal über das Thema reden müssen, weil ich würde die Hörer dazu aufrufen, dass die uns mal erzählen oder Fragen, also erzählen, wie sie es fanden und falls noch Fragen irgendwie da sind, die auch gerne irgendwie ja auf Twitter oder als Kommentar im Blog irgendwie loswerden. Und ja, würde mich dann jetzt von dir und von den Hörern verabschieden und dann noch eine schöne Woche wünschen, je nachdem, wann man es hört. Und ja, vielen Dank, Jasmina. Bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne. Bis dann.